Das Pulsar-Trio mit Butterfly Toe. Und manchmal ist es dann eben doch schade, dass es keine Kameras im Rundfunkstudio, im Radiostudio gibt, weil sonst hätten Sie jetzt sehen können, wie Beate Wein getanzt hat. Zur eigenen Musik lange nicht gehört, dieses Stück. Beate Wein vom Butterfly Toe vom Pulsar-Trio, lange nicht gehört, das Stück?
Ja, das ist so, weil wir es gerade nicht im Programm haben. Man kann ja nicht immer alles spielen. Und da war das jetzt eine Weile nicht im Programm, aber regt uns gerade wieder an, dass wir damit reinzunehmen. Ja, mal sehen, ob wir Platz haben.
Auf jeden Fall.
Ist das was Typisches für euch?
Das Stück, würde ich schon sagen, ja. Es ist eines der Stücke, die ein bisschen länger gebraucht haben, glaube ich, aber die sich dann doch ganz gut gefügt haben. Weil das ist eines der Stücke, die, glaube ich, eher vom Klavier kamen, beziehungsweise von Aaron, glaube ich, sogar.
Der Basslauf, der kam, glaube ich, von mir.
Genau, aber dann hat es sich dann glücklich gefügt. Also für mich war es der sehr deprimierende Stück am Anfang.
Deprimierend?
Ja, weil es, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, weil die Schnittfläche von Zitar und Klavier und westlicher Musik generell ist eine recht kleine. Und wenn dann schon ein großer Aufbau besteht an Klavier, Melodien und Harmonien, wird es umso schwieriger, mit der Sitar da irgendeine Lücke zu finden.
Sagt der Sitarspieler vom Pulsar-Trio, Matthias Wolter. Jetzt nochmal richtig herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide da seid im Studio. Und jetzt haben wir aber gleich das richtige Thema am Schopf gepackt, weil Klassik, Jazz und indische Musik über die Sitar. Du hast jetzt gerade von Schnittflächen gesprochen, also von so Übergangsflächen. Wie kriegt ihr das hin? Das, was wir jetzt gerade gehört haben, war meiner Meinung nach super gut gemischt. Es war nicht so, dass eins von den drei Instrumenten irgendwie in den Vordergrund gegangen ist, obwohl es bei der Sitar ziemlich schwierig ist. Wie kriegt ihr das hin? Wie kriegt ihr diese Mischung hin, dass es so ineinander schwebt und geht?
Ich glaube, das ist das Einlassen aufeinander, auf die Instrumente und auch auf die Einflüsse, die von jedem Einzelnen als Geschmack sozusagen kommen. Und das können wir ziemlich gut. Selbst wenn einer mit einer Idee kommt, kann der andere sich gut darauf einlassen oder eben auch wieder Raum und ja wirklich alles zulassen. Und dann wird geguckt, wo wir alle drei mitgehen können.
Sagt die Pianistin.
Und es ist halt auch, wir sind in dem Sinne eine sehr demokratische Band, dass wir das zu dritt alle im Studio entwickeln und jeder hat die gleiche Macht sozusagen, Sachen einzubringen. So kommen wir von unserem Schlagzeuger Aaron, der heute leider nicht dabei ist. Manchmal auch Melodiesachen oder Basslinien. Und genau, ich bringe auch manchmal Rhythmen dann mit. Und
ich bin in diesen Fragen immer praktisch veranlagt und frage mich immer, wie läuft das dann? Ihr sitzt im Proberaum und habt Improvisation, jeder bringt was mit und dann wird den anderen vorgespielt oder wie läuft das?
Es ist so Fetzen, Flickwerk, würde ich sagen.
Zuerst bei dem letzten hast du Fetzen mitgebracht.
Genau,
aber es gab auch schon Momente, wo wir völlig aus der Improvisation heraus entstehen lassen. Zum Beispiel bei Böch ist es so passiert, nicht? Da spielen wir alle drauf los, so.
Ah ja, Böch, das ist das Stück, das wir nachher noch hören.
Na super.
Ja, ja, das finde ich übrigens auch großartig. Aber nochmal bei dieser Probestudio-Situation bleiben. Irgendwann müssen ja Entscheidungen getroffen werden.
Ja.
Da muss man sagen, okay, tut mir jetzt wahnsinnig leid für dich, aber dein Schlagzeug, das muss jetzt mal zurücktreten. Oder die Sitar oder das Klavier. Was macht er dann? Wird nicht gestritten?
Streit ist es nicht. Es ist ein Entscheiden. Ich glaube, wir hören es uns an und dann müssen wir alle merken. Jeder muss merken, was dann irgendwie für uns alle stimmig ist.
Wir wollen ja als Einheit funktionieren und ineinander greifen wie so ein Räderwerk, wie so ein Zahnwerk. Und das geht halt, also das weiß auch jeder, glaube ich, von uns. Jetzt nicht so, dass einer sich profilieren will oder so. Das macht es
Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich finde ja, die Sitar ist sehr dominant. Ne?
Als Instrument an sich.
Als Instrument, genau.
Ja, es ist ein reines Solo-Instrument und man kann nicht viel begleitend spielen, auf jeden Fall. Das stimmt.
Wie hat es bei dir angefangen damit, dass du das gelernt hast?
Lernen wolltest? Ich habe vor der Sitar habe ich ziemlich viele Instrumente gespielt, alles so mir selbst beigebracht, viel experimentiert und habe da tolle Sachen für mich entdeckt, aber ziemlich schnell auch an die Grenzen gekommen und bin dann so hängen geblieben bei Improvisation, modaler Improvisation, indischer Musik, erstmal hörend und wollte es dann auf die Gitarre übertragen. Dann kommt man noch mehr an seine Grenzen und dann war ich ganz naiv und habe gesagt, okay, wenn ich das so sehr fasziniert, dann fahr doch nach Indien und lerne das mal so richtig von Pike auf, jetzt mal so ganz schnell überflogen und das hat dann so einen Sog entwickelt in den letzten 20 Jahren.
Aber nicht einfach so auf gut Glück, sondern vorher schon Kontakte geknüpft.
Nö, das war wirklich einfach so.
Spontan.
Sehr naiv, ja, einfach so.
Flugticket nach Neu-Delhi, dann in den Zug nach wohin?
Aber ich war in Rishikesh bin da gestrandet.
Also alles
zur ersten Reise, aber dann meine Homebase wurde dann Kalkutta, das ziemlich schnell. Also mein erster Lehrer und mein zweiter jetzt auch, sind beide in Kalkutta. Ja. Und von daher habe ich
Rishikesh, nur um es zu erklären, ist ein ziemlich berühmter Pilgerort am Ganges, direkt am Ausgang des Gebirges sozusagen. Der Ganges fließt dadurch und hat sich eine tiefe Schneise in die Berge gegraben. Und es gibt es hier immer noch diese Hängebrücke da drüber?
Ja, mit den Affen, die einem die Tüten auseinanderreißen. Ne?
Höchst gefährlich. Okay, das zu Rishikesh ist jederzeit Besuch wert. Aber du hast dir dann einen Lehrer gesucht und ist es dann, mein Klischeebild wieder, so ein bisschen Guru-Schüler-Verhältnis? Also mit so einer gewissen Dominanz auf der einen Seite.
Ja, das ist in Indien gang und gäbe, in der Musik auch ganz, ganz prominent. Von daher ist es schon so, aber hat natürlich immer, also ich meine, jeder Lehrer ist anders und ich hatte da das Glück, zwei wunderbare Lehrer zu haben, die ich auch den ich auf einer Ebene auch als Freund begegnen konnte.
Ah, ja. Und so. Okay, das ist ein großer Schritt.
Wir durften ihn auch kennenlernen, das war wirklich, also das ist wirklich toll.
Wie hast du ihn kennengelernt?
Kennengelernt in der
Kalkutta. Also als Mensch?
Also
was war er für Mensch für dich?
Oh, also für mich hat er immer gestrahlt. Wenn er musiziert hat, hat er gestrahlt wie ein Kind und geleuchtet. Und hatte total viel Humor. So habe ich ihn in Erinnerung.
Okay.
Und ziemlich streng zu Matthias.
Ja, das ist so die Art.
Also ein Herz.
Oh, Matthias.
Ein Herz und eine Strenge. Aber jetzt wollen wir natürlich mal hören, was er dir beigebracht hat. Ne? Wäre ganz toll, wenn du ein bisschen was anspielen kannst. Mhm. Ich hoffe, wir haben das mit dem Mikrofon so weit hingekriegt, dass es einigermaßen gut klingt. Mhm. Matthias Wolter an der Sitar. Dankeschön, Matthias Wolter an der Sitar. Für mich klang das ein bisschen wie eine Abendraga. War es das? Oder?
Es war Nachmittagsraga.
Nachmittagsraga, also passend zur Uhrzeit.
Ja.
Ah, okay. Ja. Also so ein bisschen Entspannung, aber auch gleichzeitig ist ja noch Energie im Nachmittag. Mhm. Ne? Also wir gehen noch nicht in die Nacht hinein. Das war jetzt gerade in der Musik so drin.
Genau, okay. Genau, auch ein bisschen die Nachmittagshitze und Schwere in Indien.
Ich habe gesehen, Beate, du hast dazu getanzt gerade wieder. Oder warst zumindest ein bisschen weg, hast zugehört. Und habe ich mich gefragt, wie würde sie jetzt als Pianistin, also wie wäre jetzt die Studiosituation? Wie würde sie da jetzt reingehen? Was würde sie jetzt vorschlagen? Was würde sie jetzt machen?
Ich glaube, ich würde zuhören und dann würde ich fließen lassen, gucken, welche Töne kommen. Es irritiert mich wirklich ein bisschen, Matthias. Diese Sitar, die er heute mit hat, ist auf C gestimmt. Und oft, die wir benutzen, ist aber, oder die im Pulsatrio-Gewand benutzt wird, ist in D gestimmt. Und da höre ich natürlich gleich schon so ein bisschen, wo ich andocken kann. Und es ist witzig, aber es ist auch mal total schön. Vielleicht sollten wir mal mit einer C-Sitar spielen.
Gerne.
Macht ja auch was, nicht? Das Relief in C oder C herum, das ist ja dann auch wieder ganz anders.
Ja.
Genau, ich lasse fließen meistens und dann kommen Töne, entweder kommen schon Sachen, die ich drunter legen kann, erstmal dienlich dem Tier sein, also Matthias sein und dann gucken, wo ich meine Lücken finde, wo ich mal durch kann. Oder
also erst dienen und dann?
Ja, also zumindest wenn er mit einer Idee kommt, dann erst dienen und und dann versuche ich zu gucken, wo ich dazwischen kann oder wo ich gefühlvoll Harmonien trotzdem mit ergänzen kann, die aber nicht das kaputt machen.
Also Kontraste schon auch setzen, Kontrastpunkte setzen, aber mit im Fluss mitgehen sozusagen.
Aber zunächst Fluss und dann gucken, was kann man
ergänzen
oder auch Genau, oder auch Kontra.
Und der dritte im Bunde, was würde der da machen?
Na, ähnlich.
In die Ecke sich setzen und gucken, was...
Nee, gar nicht. Okay, das geht dann genauso, geht es genauso los, dass er hört und dann mit reingeht. Und entweder auch ein bisschen ihn treibt oder auch erstmal einen Teppich bietet oder eben auch Impulse ergänzt oder auch dagegen setzt, damit dann wieder bei dir was passiert. So, und dann.
Und wie ist das für dich dann?
Ja.
Wie ist das Aufnehmen von Impulsen, die die anderen reinbringen? Mit deinem Dominanzinstrument?
Ja, na, ich muss dazu sagen, das sind zwei Paar Schuhe, weil ich gehe jetzt nicht mit komplexem Raga-Material in die Probe, weil Harmonie tötet Raga.
Würde nicht funktionieren.
Mit Ausrufezeichen. Von daher, das funktioniert nicht. Also was ich jetzt gespielt habe, war schon war ziemlich definitiv Raga-Musik, klassische indische Raga-Musik. Was so mein täglich Brot ist, das spiele ich täglich und daran wächst meine Musikalität sozusagen. Und ich bringe Fragmente davon, wo ich denke, die könnten irgendwie mit Harmonie und westlichen Musikkonzepten gut funktionieren. Bringe ich dann in die Probe.
Es gibt ja nicht viele Sitar-Spieler, die das machen oder Spielerinnen. Ne? Also Anushka Shankar ist da zum Beispiel eine, die das noch macht, von ihrem Papa ausgebildet, von Ravi Shankar. Ne? Seht ihr die als Konkurrenz für euch? Oder?
Warum Konkurrenz? Nein.
Als Ergänzung eher?
Zum Beispiel, ja. Okay. Einfach eine andere Kollegin.
Wer ist euer Publikum? Seit 2007 gibt es euch schon. Findet ihr euer Publikum eher im Klassikbereich, im Jazzbereich oder im Bereich der indischen Musik? Oder in was sind das?
Das ist wirklich immer wieder spannend. Nee, ich stöhne überhaupt nicht, sondern eher, das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, wir holen sehr verschieden ab. Also gestern ist mir dann auch so aufgefallen beim Konzert. Wir haben gestern am Bach-Denkmal in Leipzig gespielt. Und es war nicht nur junges Publikum da, es war altes Publikum, also ältere Leute da, Interessierte. Und ich glaube, unsere Musik kann alle möglichen erreichen, also Geschmäcker auch erreichen, weil eben so viel verbunden ist.
Ja, und vor allen Dingen live.
Genau, ja.
Und live ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil wir ja da wirklich...
Richtig. Ja, das Live-Erlebnis ist total wichtig. Und gestern waren wirklich auch eine gute Mischung. Es gibt ja auch so ein paar, sagen wir mal, elektrische Elemente bei uns in der Musik, elektronische Elemente. Da gab es auch ein paar, die das ganz schön gefeiert haben gestern. Dann gab es auch so ein paar junge Jazzstudenten, hatte ich den Eindruck, die haben wirklich da auch mitgezählt, die schiefen Takte und so.
Oh Gott, haben Strichliste geführt.
Nee, aber sehr
haben sich einfach nur gefreut, wenn sie mal richtig gelegen haben. Es war wirklich zum Piepen.
Und dann wirklich auch viele ältere Leute, die Zitat in den 60er Jahren irgendwie mal kennengelernt haben und dann plötzlich, kenne ich ja irgendwie von früher. Ja. Das gibt es auch viel.
Wow, das geht auch. Ne? Das ist so dieser Überraschungseffekt, der da mit euch verbunden ist sozusagen. Ja. Ich danke euch sehr für den Besuch im Studio. Gern. Beate Wein, die Pianistin vom Pulsatrio, Matthias Wolter, der Sitar-Spieler vom Pulsatrio, der dritte im Bunde, hat leider nicht mehr ins Studio reingepasst. Nee, der konnte aus einem anderen Grund nicht kommen, weiß ich gar nicht genau. Dankeschön. Und jetzt, da du das vorhin so toll gemacht hast, die Musik jetzt, die wir für euch haben, von euch haben, das ist vom aktuellen Album, ne? We Smell in Stereo.
Ja.
Warum heißt denn das eigentlich so?
Matthias hat die Info bekommen, dass Haie in Stereo riechen können.
Wirklich?
Und das fanden wir total spannend.
Okay. Genau, es geht einfach um den Prozess des Erarbeitens von Liedern, den wir hatten. Und bei Haien, wenn die Beute jagen, was wir jetzt mal als Lieder sehen, dann funktionieren die ziemlich auch über den Geruchssinn und riechen und geben sich Signale und riechen halt die Beute und gehen dann, passen dann den perfekten Moment ab und fangen dann.
Und so macht ihr das auch.
So ist das Sinnbild quasi beim Musizieren.
Okay.